This is Youth Radio DT64, with the power of music running a 250,000 watts on 1,044 kilohertz medium wave, presenting the finest of entertainment and information. Listen to our fantastic DX program every Friday from 21 to 22 hours European Daylight Saving Time. DT64 DX, the world's only program that never grows old.
Und zwar in der Ausgabe vom 13. November 1992. Jetzt begrüßen euch erstmal Klaus Grote wieder. Guten Abend.
Hallo.
Und Jörg Wagner. Und dann haben wir wieder zwei Gäste. Das heißt eigentlich wieder, letztes Mal hatten wir nur einen, heute sind es zwei. Ehe wir ganz genau noch vorstellen werden, woher die beiden DXer sind, die im Studio sind, möchte ich schnell noch was nachtragen von der letzten Sendung. Dort hatte ich gesagt, ganz unten im dicken Poststapel liegt ein großer, großer Brief. Mehr hatte ich nicht gesagt. Jetzt muss ich noch wenigstens sagen, wer uns so viele Satellitenzeitschriften geschickt hat, das ist Walter Schiefele. Er hat auch mehrere Faxversuche unternommen, um ins Funkhaus in der Leberstraße seine Botschaften zu übermitteln. Jetzt ist alles angekommen, Walter, möchte ich sagen. Vielen, vielen Dank. Die Telesatellitenzeitschriften werden wir auswerten und wir werden auch gelegentlich darauf zurückgreifen, denn es ist ja nun ein offenes Geheimnis. Irgendwann werden wir auf Satellit erscheinen. Wann? Das lässt sich immer noch nicht mit genauem Datum sagen, aber wir sind alle optimistisch. So, das also als Nachtrag zu der Post in der vergangenen Woche. Dann haben wir auch wieder Post bekommen, natürlich selbstverständlich in dieser Woche. Der weiteste Briefeschreiber kam aus Schweden und heißt Ingmar Larsson. Und er hat uns geschrieben aus, jetzt vermute ich mal, dass das die Stadt ist, Tumba. Ich kenne mich da nicht so aus. Und die Straße ist Naumoflodväg 8 in Schweden. Das ist aber gar nicht so wichtig. Vielmehr ist es wichtig, dass man uns dort sehr, sehr, sehr gut hört. Er hat uns einen sehr detaillierten Bericht abgeliefert vom 16. Oktober 1992 zwischen 16.02 Uhr und 21.10 Uhr. Fast alle zwei Minuten
GMT
hat er dort...
GMT übrigens, ne? Also UTC.
Ja, ja, natürlich. Und hat uns fast minütlich aufgeschrieben, was er gehört hat. Das konnte er auch, weil er hört uns mit dem SIMPO-Code 5555. Und das über mehrere Stunden hinweg. Ich wollte es gar nicht glauben, aber er hat uns auch noch eine Kassette beigelegt. Und wir hören mal in, ja, was weiß ich, 30 Sekunden dieses Mitschnittes hinein und werden also mit Erstaunen feststellen, dass es doch Ortssender Qualität hat.
Hallo,
ich beschrieben. Ich glaube, G-R-A-N oder?
G-R-A-H-N, ja.
Ah. Und die gibt es in demselben Laden, wo wir unseren Test gesponsert gekriegt haben.
Also, wer Probleme hat, kann uns auch schreiben, DX64 Club, O1160 Berlin, Deutschland. Und dann werden wir sehen, dass wir das auch vermitteln können. Ne?
Ja, DX64 Club, die Adresse gilt nach wie vor, O1160 Berlin. Und noch dazu sagen muss man, er hat uns mitgeschnitten mit einem Telefunken Bayazzo CR7100, made 1974 mit 18 Transistoren. Klaus, du hast gesagt, das muss ein sehr guter Empfänger sein.
Ich glaube, es ist ein Mono-Radio-Rekorder aus den 70er Jahren, ein altes Telefunkengerät, ähnlich den Bayazzo-Geräten, die es zu der Zeit auch gab. Aber viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Es ist auf jeden Fall erstaunlich, denn es ist kein Weltempfänger, es ist ein einfaches Gerät.
Ja, und hier steht noch, es ist eine Ferritantenne im Inneren des Radios. Er hat uns auf Englisch geschrieben, also wer uns jetzt hört, kann uns auch auf Englisch schreiben, sofern das Deutsche nicht ganz so mächtig ist. Erstmal schönen Dank nach Schweden. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Anlass unseres heutigen DX64-Clubs. Wir haben zwei Studiogäste. Und vielleicht stellt ihr euch mal selbst vor, genau mit dem exakten Vereinsnamen, denn ihr kommt aus einem Verein, eurem richtigen bürgerlichen Namen und was ihr so den ganzen Tag treibt, wenn ihr nicht unter Kopfhörern sitzt. Oder vielleicht hört ihr auch per Lautsprecher. Lass mal los.
Ja, mein Name ist Wolf-Dieter Behnke. Neben mir sitzt der
Mario, hallo.
Ja, der Mario König. Wir sind beide von der Vereinigung Berliner Empfangsamateure, sind heute Abend Gast bei euch und haben uns sehr gefreut, dass wir mal hier sein durften. Ich möchte mal gleich zum Anfang was loswerden. Einen Gruß an alle DXer richten, die uns heute Abend hören und auch an die Hörer von DT64, die jetzt auf der Welle sind im Moment. Mit dieser Sendung vielleicht gar nicht so was Richtiges anzufangen wissen. liebe Freunde, bleibt einfach mal dran. Vielleicht hört ihr heute Abend was über ein neues Hobby, welches ihr vielleicht in 3-4 Wochen auch schon ausüben könnt.
Und das ist ja der Vorteil dieser Sendung, während man vielleicht bei anderen DX-Sendungen abschaltet, weil dort die Wasserstände und Tauchtiefen daherkommen, hat man, glaube ich, hier doch eine gute Einstiegsmöglichkeit, gezwungenermaßen durch die Mittelwelle mehr zu erfahren über Radioempfang. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen spannender und man lässt die Störgeräusche links liegen. Aber ihr habt gesagt, ihr seid vom Verein Berliner Empfangsamateure. Nun ist ja eigentlich jeder, der zu Hause ein Radio hat, jemand, der empfängt. Was muss man denn nun sein, um ein Empfangsamateur zu sein? Amateur heißt übersetzt Liebhaber, das wissen wir. Aber wo hört das normale Hören auf und wo fängt die Liebhaberei an?
Ja, ich werde da vielleicht mal anfangen.
Das ist der Mario.
Ja, es ist so. Also wir, man müsste anders anfangen. Viele Hörer, die hören hauptsächlich auf UKW, also auf der Ultrakurzwelle, und legen ganz großen Wert auf UKW-Qualität, also Stereo-Qualität, womöglich Quadro, wenn es möglich ist. Ja. Und wir haben also uns da zum Hobby gemacht, auch nochmal auf die anderen Frequenzen zu schalten. Bei einem normalen Kofferradio entdeckt man ja außer UKW mitunter also dann noch den Mittelwellenbereich, den Langwellenbereich und den Kurzwellenbereich. Ja, und da schalten wir eben ein. Nicht? Und wenn man abends ganz speziell auf der Mittelwelle beispielsweise seinen Empfänger einstellt, stellt man auf einmal fest, es sind viel mehr Radiostationen zu hören wie tagsüber. Tagsüber hat man also nur Ortssender. Hier in Berlin sind das schon so, naja, schon eine ganze Menge Sender, aber abends wird dann dieser Mittelwellenbereich unendlich viele Radiostationen erscheinen plötzlich.
Gut, ja. Das habe ich als Kind auch gemacht. Mein erster Mittelwellenempfänger, der war so mit 6 Jahren immer in meinem Bett versteckt und da habe ich dann abends gehört. Aber dann bin ich nicht automatisch ein Empfangsamateur. Das ist doch ein, was euch besonders auszeichnet.
Genau, und wir hören jetzt also speziell weite Sender ab. Ja, es gibt Sender in Deutschland, sondern es gibt ja auch Radiostationen in der GSSR oder in Bulgarien oder in Polen. Und die strahlen deutschsprachige Programme aus, also für die Hörer in Deutschland. Und die hören wir uns jetzt an. Nicht? Und da ist man ganz erstaunt, wie viele Sender es da gibt, die eben dann in deutscher Sprache senden.
Wenn ich da vielleicht gleich mal einhaken darf, im Moment gibt es, genaue Zahlen weiß man nicht genau, aber circa 50 Rundfunkstationen rund um die Welt, die ein Programm in deutscher Sprache ausstrahlen, speziell für Europa, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Darüber hinaus gibt es noch kleine Mittelwellenstationen, meinetwegen in den USA oder Florida, die ein regionales Deutschprogramm ausstrahlen, also für die dort ansässige Bevölkerung. Aber wir hören nun größtenteils diese Stationen, die ein deutsches Programm für Europa machen, weil man dort als Europäer viel über die Völker, über die Kulturen, über die Musik erfährt. Und das ganze Flair des Landes eigentlich über den Äther vermittelt bekommt.
Ja, das ist erstmal zur Umschreibung des Wortes Empfangsamateur. Ihr macht es doch aber mit großem professionellen Aufwand, ne? Also müsste man doch eigentlich sagen Empfangsprofis, ne? Oder?
Naja, Empfangsamateur rührt eigentlich daher, da wir in der VBE, der Vereinigung Berliner Empfangsamateure, organisiert sind. Das ist ein eingetragener Verein.
Also bezahlt man richtig Vereinsbeitrag, hat einen Vereinsvorsitzenden oder wie heißt das konkret in der Vereinsbürokratie?
Ja.
Und dann trifft man sich irgendwie einmal in der Woche und tauscht sich aus, Bänder oder Erfahrung, wie läuft sowas ab?
Nein, das also einmal in der Woche wäre zu viel. Wir treffen uns einmal im Monat. Wir treffen uns in einer Schule. Wir haben da eben einen Klassenraum und da treffen wir uns also regelmäßig, wie gesagt, einmal im Monat und da sprechen wir dann über die neuesten Frequenzpläne der einzelnen Radiostationen. Wir stellen auch mal neue Empfänger vor. Nicht, es ist ja so, dass jeder natürlich auch interessiert ist, mal sich nach einem neuen Empfänger umzusehen. Guck mal, welche Firma hat da wieder einen neuen Empfänger rausgebracht und welche dort. Und ja, und dann kauft sich natürlich der jenje sich ab und zu auch mal wieder einen neuen Empfänger und die anderen können da eben mit profitieren. Die schauen denn da mit rein und sind entweder begeistert oder sagen, nee, das Gerät taucht nichts, lass es weg.
Ja, bevor wir jetzt zum Vereinsleben als Gegenstand oder als Tätigkeit kommen, möchte ich nochmal zurück zu dem, was ihr tatsächlich dort Austausch vermittelt. Ihr seid also mit dem neuesten Frequenzplan verschiedener Rundfunkstationen vertraut, kennt Empfänger. Das, was auch Klaus, sagen wir mal, außerhalb einer Vereinstätigkeit macht, nämlich Empfänger testen und sich austauschen, auch in Fachzeitschriften. Nun wollen wir auch ein bisschen Know-how, was ihr angestaut habt, weitergeben. Wie muss man denn einfach jetzt mal als Anfänger, um nicht in der großen Anzahl der Geräte Schiffbruch zu erleiden, vor sich gehen?
Naja, man braucht erstmal gar keinen neuen Empfänger. Auch mit Omas Dampfradio lässt sich schon Rundfunkweitempfang betreiben. Wir haben seinerzeit, bei mir sind es in der Zwischenzeit 25, 26 Jahre, in denen ich dieses Hobby betreibe, mal mit Omas Dampfradio eigentlich angefangen. Es ist dort ein Kurzwellenteil dran, ein Stück Draht rein, öfter schon an die Heizung geschraubt und schon ist der beste Empfang rund um die Welt gewährleistet.
Muss man dazu sagen, es gibt natürlich auch Radios, die vielleicht nicht ganz elektrisch gesichert sind, wo man dann plötzlich eine Phase auf der Masse hat und dann muss man vorsichtig sein, wenn man das an der Heizung befestigt. Das nur so als Hinweis für alle, die zum ersten Mal mit solchen Sachen, mit alten Röhrenradios umgehen.
Der allerbeste Tipp ist eigentlich immer, das Gerät, wenn es also schon ein sehr einfaches Gerät ist, einfach ans Fenster zu stellen. Und da wird man merken, ist der Empfang schon erheblich besser, wie jetzt von mir aus auf dem Küchentisch. Hm. Ja, am Fenster ist immer schon mal eine ganz gute Lösung.
Vor allem dann, wenn man in einem Stahlbetonhaus
genau.
wohnt, dann ist es sehr wichtig.
Oder du hattest es schon mal gesagt in einer deiner vorigen Sendungen, wenn es ein ganz kleines Kofferradio ist, mal in der Nähe von der Zentralheizung stellen. Ist immer ein ganz toller Tipp. Dann erreicht man doch schon erstaunliche Empfangsergebnisse mitunter.
Ja, die Ofenbesitzer müssen jetzt weghören. Gut. Aber da gibt es ja auch noch die Wasserleitung.
Genau, die kommt auch dazu. Die kann man also auch hervorragend benutzen dafür.
Als Erdung.
So, weitere Tipps, wo ihr vielleicht auch Lehrgeld bezahlt habt. Eins und jetzt sozusagen mit dem fundierten Wissen diese Sachen weitergeben könnt. Was sollte man unbedingt vermeiden? Was ist schwachsinnig? Auffällige Antennenkonstruktion oder?
Ach, schwachsinnig ist eigentlich nichts an unserem Hobby, außer dass wir, sage ich mal, Verrückte sind, die sich auch nachts damit beschäftigen, wo jeder normale Mensch in sein Bettchen steigt und seinen Nachtschlaf hält, versuchen wir dann eben südamerikanische Stationen.
Nee, der Schwachsinn bezog sich auch darauf, dass vielleicht tatsächlich Einsteiger alles Mögliche versuchen, um den Empfang zu verbessern und dann viele Dinge aufgrund ihrer fehlenden physikalischen Kenntnisse versuchen anzuwenden und keine Empfangsverbesserung dadurch haben.
Ne? Naja, aus Fehlern wird man dann klug und man merkt das spätestens dann, wenn man irgendwas falsch gemacht hat.
Was hast du falsch gemacht? Das möchte ich jetzt wissen.
Da kann ich euch jetzt gar kein Beispiel sagen.
Also mir fällt immer wieder auf, dass viele ihr Empfänger, also ihr Kofferradio zum Beispiel, so hinstellen, dass es gut zur Schrankwand passt. Nicht so abgeschlossen mit der Schrankwand. Und dann sind sie ganz erstaunt, dass der Empfang mitunter gar nicht so besonders ist. Weil oft ja gerade jetzt Lang- und Mittelwelle der Empfänger eine Ferritantenne drin hat. Und
da muss man die Schrankwand drehen.
Da muss man die ganze Schrankwand dann drehen. Genau, also es macht sich schon immer recht gut, wenn man also den Empfänger wirklich nimmt und ihn einfach mal um 180 Grad dreht. Und dann stellt man recht bald fest, aus welcher Richtung der Sender am besten kommt.
Ja. So, wir starten jetzt eine Musik. Ihr könnt in dieser Zeit anrufen unter Berlin 55117 und könnt, sofern ihr Fragen an unsere Vereinskameraden habt, die sich mit dem Reichweitenempfang beschäftigen, dann stellt sie einfach Berlin 55117. Jetzt müsste sich so langsam die 030 als Vorwahl durchgesetzt haben. Und hier haben wir erstmal einen Titel, der jetzt auch öfter mal durch die Werbung gejagt wird. Ein ein Hörer mit einem schwedisch klingenden Namen, nämlich Börgest aus dem Ruhrgebiet, zu uns gedrungen per Telefon. Guten Abend. Wie ist der Empfang?
Ja, also heute ganz gut, aber sonst ist es besser.
Du, ich nehme mal an, du bist, seitdem wir auf Mittelwelle sind, zu uns gestoßen oder kennst du unseren Sender schon von früher?
Ich kenne euch, also ich kannte auch schon auf Berichten, aber so vom Empfang selbst noch nicht.
Und wie bist du zufrieden?
Ja, also jetzt direkt mit eurem Sender.
Ja, mhm. Nicht so sehr mit dem Empfang, sondern vielleicht mit dem Programm doch mehr.
Ich muss sagen, also hier wird nicht so viel Heavy gehört. Mir fällt auf, dass ihr unheimlich viel so Heavy und Hardrock und so spielt. Ich würde sagen, ihr würdet im Westen, also besser auf jeden Fall ankommen, wenn ihr mehr, also sagen wir mal, was in den Hitparaden spielen würdet.
Na, da gibt es ja nun genug Sender, ne? Ich dachte gerade im Ruhrpott, da liebt man so ein bisschen den Metallklang.
Würde ich absolut nicht sagen.
Nee, ist nicht so. Ihr seid so ein bisschen verweichlicht. Nee, war jetzt, jeder möchte die Musik hören, die wahrscheinlich, ist Geschmackssache, okay, aber wir wollen eben ein bisschen anders sein, ne? Aber ja, das nur dazu.
Auch wieder recht, also.
Gut, Bürger, aber deine Frage.
Ja, also ich habe eine Frage und zwar, ihr wollt ja jetzt bald über Satellit gehen, habe ich in verschiedenen Zeitungen gelesen und da wurde auch gesagt, ihr hättet für den 250 Kilowatt Sender jetzt unheimlich hohe Kosten. Und
das ist richtig,
ihr wolltet das dann einstellen, die Übertragung darüber.
Also jetzt muss man mal trennen, wer wir ist. Wir hier alle, wir wollen, wir alle Mitarbeiter von DT64 wollen am liebsten über UKW abstrahlen. Ja, möglichst so in den Grenzen von 1990 oder so, ja. Und darüber hinaus, darüber können wir diskutieren. Technisch machbar vom Mitteldeutschen Rundfunk, zurzeit ist nur die Mittelwelle. Das wissen wir alle, sonst würden wir noch viel besser klingen. Dieses Problem ist aber ein finanzielles. Es ist in der Tat so, dass die Mittelwelle, ich überschlage das mal, so viel kosten würde, dass man in einem Jahr die Kosten angespart, die UKW-Kette 10 Jahre lang betreiben könnte. So mal über den Daumen gepeilt.
Nee, weil ich habe auch.
Nee, ich lass mich mal die Frage beantworten. Und jetzt hängt es vom tatsächlichen Geldbeutel des Mitteldeutschen Rundfunks ab, wie lange wir auf Mittelwelle senden. Gibt es keine Lösung bis dorthin, sei es Satellit, sei es UKW, werden wahrscheinlich die Lichter ganz ausgehen. So dramatisch scheint uns die Situation aber zurzeit nicht zu sein, weil es tatsächlich Bemühungen gibt, zu testen, ob man uns auf Satellit abstrahlen kann. Also da ist der ernsthafte Versuch, da eine Lösung zu schaffen. Nun ist wieder der Geldbeutel gefragt, wenn es darum geht, zwei unabhängige Ausstrahlungsträger, Mittelwelle, Satellit, gleichzeitig zu betreiben. Sagt der Verwaltungsrat, okay, wir können uns das erlauben, Millionensummen für eine Mittelwelle rauszuschleudern, die sehr, sehr schwer gehört wird, selbst im Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks. Und dazu noch, was weiß ich, Digitalsound vom Satelliten, dann wird das auch passieren. Sagt der Verwaltungsrat, der auch aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gremien zusammengesetzt ist, das ist nicht zu verantworten, die Gebührengelder so zu verschleudern. Dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen, werden es sicherlich schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, aber wir können diese Entscheidung nicht vorweggreifen, die Leute tagen erst noch und dann müssen wir sehen, was dabei rauskommt.
Das ist einleuchtend. Und da habe ich noch einen Tipp für euch. Könntet ihr meine Sendung vielleicht über Landpiraten machen? Ihr hattet hier jetzt zwei über Seepiraten.
Ja, da ist Klaus wieder gefragt, als alter Piratenkenner.
Ich bin kein richtiger Spezialist. Wahrscheinlich seid ihr da sogar ein bisschen besser dran, weil ihr dichter dran wohnt an den Landpiraten. Ich war mal in Holland und war überrascht, wie voll da die Skala mit Piraten ist hinter 100 MHz. Das macht richtig Spaß.
Das müsste doch auch im Osten gehen, also auf Kurzwelle.
Ja, man kann auf Kurzwelle schon Landpiraten empfangen und man kann sie vor allem abends auch hinter 1610 auf Mittelwelle empfangen, wenn man ein besseres Radio hat.
Das ist mir hier noch nicht gelungen.
Das würde ich gleich heute Abend mal probieren oder auf jeden Fall am Wochenende klappt es meistens. Irgendwas findet man immer. Ich weiß nicht, ob deine Mittelwelle so weit geht oder ob dein Weltempfänger dort empfindlich genug ist. Ich habe einen Freund in Hamburg, Peter Schütt, der hat hier auch schon mal einen kurzen Beitrag gemacht über den Caroline-Empfang auf Satellit. Und das ist ein Landpiratenspezialist, ein holländischer Landpiratenspezialist und ich versuche ihn immer schon dazu zu überreden, auch dazu mal einen Beitrag zu machen. Auf jeden Fall werden wir das Thema mal irgendwann machen hier.
Die Aufforderung geht natürlich, wer sich wirklich auskennt. Es gibt ja unter den DXern wahre Freaks, die sich auf bestimmte Sachen spezialisieren. Diejenigen Leute können sich bei uns melden und dann bekommen sie auch Sendezeit. Das ist kein Problem. So ist ja Klaus auch in die Sendung gekommen und so kommen täglich auch neue Studiogäste dazu. Vielleicht mal die Frage an unsere Berliner Empfangsamateure. Habt ihr irgendwelche Piratensender in eurem Angebot? Oder spezialisiert ihr euch nur auf seriöse Stationen im deutschsprachigen Programm?
Nö, die werden in unserer Zeitung schon mit erwähnt. Als Tipp könnte ich ihm jetzt beispielsweise geben, er sollte doch mal seinen Kurzwellenempfänger ab 6200 kHz einschalten und dann wieder ab 7300 kHz, nicht? Es ist wirklich so, dass am Wochenende dann immer sehr, sehr viele Piratensender ab diesem Frequenzbereich zu hören sind.
Na, nicht am Wochenende generell, sondern meistens nur sonntags senden diese Stationen. Und auch
hat das einen Grund, einen besonderen Grund?
Haben ja, die Leute Zeit?
Weil das alles freischaffende Rundfunkmacher sind. Also ja. In der Woche gehen sie einer geregelten Arbeit nach und am Wochenende versuchen sie sich ein bisschen auf den Wellen zu tummeln, ja?
Gut, Bürger, dein Gebührenzähler rattert bestimmt.
Und wie?
Ja, wir wollen es dabei verwenden lassen. Schönen Dank für deinen Anruf, ja?
Ja, okay, ciao.
Tschüss, wir nehmen aber noch einen rein, der hier wirklich Einlass fordert. Guten Abend, DX64-Club.
Ja, guten Abend, hier ist Jürgen Bast von der ADDX in Remscheid.
Ja, ja, grüß dich, Jürgen. Wir hatten dich hier schon mal sehr ausführlich in der Sendung.
Ja, genau. Ich möchte mich zu dem Mittelwellen-DX mal äußern. Und zwar ist es jetzt im Moment sehr gut möglich, bis nach Südamerika Sender zu hören. Zum Beispiel eine sehr gute Frequenz ist 1220. Da arbeitet Radio Globo, Radio Globo in Brasilien. Und diese Station habe ich heute Nacht mit O4 bekommen.
Mit was für einem Empfänger?
Mit dem ICOM R71, und der ja auf Mittelwelle an für sich nicht so sehr empfindlich ist.
Was für eine Antenne benutzt du dazu?
Ich habe die ADX32 auf dem Dach, eine Aktivantenne, weil ich hier mitten im Häusermeer bin und keine Langdraht oder irgend sowas spannen kann.
Ich habe das schon oft gehört, dass man im Winter amerikanische Stationen hören können soll. Kann man das auch mit der eingebauten Ferritantenne oder muss man...
Das kann man auch mit der eingebauten Ferritantenne. Natürlich nur dann, wenn die Stationen also sehr gut hörbar sind. Meistens ist es so, wenn also sehr stark was auf der Sonne los ist. Und im Moment haben wir sehr starke Sonnenwinde. Wir haben auch sehr starke koronale Löcher auf der Sonne. Dadurch werden sehr starke Strahlungen in die Erdatmosphäre gebracht. Und dadurch ist es so, dass zum Beispiel die höheren Kurzwellenbänder absorbiert werden, während man auf den niedrigeren Kurzwellenbändern, also Tropenbänder, beziehungsweise im Mittelwellenband doch recht gute Empfangsergebnisse zeitigen kann.
Jürgen, wir wollen gerade dieses Problem jetzt nochmal kurz behandeln. Die beiden DXer haben hier nämlich akustische Beispiele mitgebracht, zum Beispiel aus China und Brasilien. Dich schmeiße ich jetzt erstmal aus der Leitung raus.
Ja, ich wollte nur noch eins sagen. Es ist wichtig für einen Mittelwellen-DXer, dass er ein Gerät hat, das erstens mal einen sehr schmalen Filter hat. Also man sollte...
Naja, wobei, also jetzt muss ich mal
einhaken.
Ich glaube, das wird jetzt einfach zu kompliziert. Wenn jetzt, ich denke mir, viele Hörer wollen einfach mal einsteigen. Und wenn wir jetzt schon wieder über Filter reden und Bandbreiten, dann schalten viele ab. Ich würde sagen, so weit brauchen wir ja nicht zu gehen. Der Empfänger kann ein Kofferradio sein und er muss es eben halt mal probieren. Entweder er hat Glück oder er hat kein Glück. Und wenn er mehr wissen will, dann kann er sich ja mal an andere Vereine oder so wenden, nicht? Oder mal Zeitschriften blättern. Da gibt es immer wieder Empfängertipps und so. Ja.
Gut, Jürgen ist auch schon gerade verschwunden, da ist die Leitung irgendwie zusammengebrochen. Wir waren es nicht, wollen wir sagen, sondern wir wollen uns jetzt tatsächlich schöne Originale anhören. Wie habt ihr die mitgeschnitten, mit welchem Empfänger?
Na, das ist ein Sony ICF 2001, mit denen die Aufnahmen gemacht worden sind. Die erste Aufnahme, in die wir reinhören, ist eine Station aus Brasilien, Radio Nacional do Brasil, sendet jeden Abend um 19.30 Uhr UTC auf 15.265 kHz und wir werden uns das mal anhören. Musik.
Sie hören Radio National de Brasil, einen Sender der Radio Brat mit seiner Sendung auf Deutsch um 19 Uhr UTC auf der Frequenz von 15.265 kHz im 19 Meter Band. Täglich hören Sie uns um dieselbe Uhrzeit. Ihre Werten, Anregungen, Vorschläge und Empfangsberichte schicken Sie uns bitte an folgende Anschrift. Radio Nacional do Brasil, deutsches Programm, Postfach 08840, Brasilia, DF, Brasilien. Postleitzahl 70912790.
Ja, wenn man Glück hat, kriegt man die Adresse frei Haus geliefert, wie jetzt hier im deutschsprachigen Programm vom brasilianischen Rundfunk. Das ist ja nicht immer so. Man kommt ja manchmal rein und hört dann irgendwelche Sendungen und fragt sich die ganze Zeit, was ist das für ein Sender? Man hat Glück, wenn dann irgendwie die Stationskennung zu hören ist, aber die Adresse nicht. Wie kriegt man denn Kontakt zu den einzelnen Stationen? Wenn man, vorausgesetzt, man will Kontakt haben, als DXer nehme ich mal an, ist man da geradezu scharf drauf.
Na, da gibt es erstmal die Möglichkeit, dass man die Sendung so lange verfolgt, bis eine Stationsansage und dann auch eine Adressenansage erfolgt. Bei deutschsprachigen oder englischsprachigen Stationen ist das meistens kein so großes Problem, aber problematisch wird es dann, wenn die Empfangsqualität so schlecht ist, dass man einfach nichts mehr verstehen kann. Da hat man dann verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es die große Fibel für den DXer, das ist das einmal das World Radio TV Handbook. Und dann gibt es noch eine Aussprache.
Wo kriegt man das?
Das kriegt man in der Buchhandlung zu kaufen.
Im großen Buchhandlung.
In großen Buchhandlung, ja. Da muss man dann schon ein bisschen. Und
wie teuer ist das?
Na, die 50 Mark, sagen wir mal so.
Und dann sollten sich 2-1 teilen, sag ich.
Ja. Und dann gibt es auch noch, also diese Ausgabe ist in englischer Sprache und dann gibt es auch noch was vom Siebel Verlag für die DXer, die eben nur der deutschen Sprache mächtig sind.
Und der englischen ein bisschen,
Englisch. Ja, gut. Dieses Buch nennt sich Sender und Frequenzen und beide Bücher erscheinen jedes Jahr neu. Dann gibt es auch noch von den verschiedenen Kurzwellenclubs Mitteilungsblätter, Vereinsmitteilungen oder sogar monatlich oder zweiwöchentlich erscheinende Hefte, wo Empfangstipps drinstehen, wo Adressen drinstehen und so, was alles einen DXer interessiert, also einen Kurzwellenhörer.
Und wer nicht so viel Aufwand betreiben will, also so habe ich es jahrelang gemacht, es gibt dann noch die großen Radiozeitschriften, sage ich mal zwei davon, die drucken alle 14 Tage und ich glaube die andere einmal wöchentlich, die drucken dann so mal muss man so beim Radioteil mal gucken, so rechts bei Sonnabend und Sonntag muss man mal so rechts gucken und die geben dann auch immer noch so ein paar Tipps, welche Radiostation auf welcher Frequenz sendet mit Adressenangabe und so.
Und dann kriegt man gelegentlich QSL-Karten oder Wimpel oder gibt es da noch mehr Souvenire bei den Radiostationen? Habt ihr irgendwelche exotischen Sachen? Was kriegt man zum Beispiel aus China geschickt?
Aus China, kriegst du jedenfalls damals in den 70er Jahren, als ich das gemacht habe, da kriegst du wunderhübsche Kalender. Also die Sachen aus China fand ich immer die schönsten, die man bekam. Wunderhübsche, wirklich mit Tuschzeichnungen da, die hängen heute noch in meinem Schlafzimmer mit wunderschönen Bildern. Dann gibt es eine Zeitschrift in Deutsch, glaube ich, für extra für Deutschland gedruckt von Radio Peking. Jedenfalls gab es sie damals, ich weiß nicht, ob die heute noch aktuell ist. Was habe ich denn noch alles von China gekriegt? Also ich habe massig an Post.
Ja, man kann sagen, zum Ersten geht es um Sendepläne, damit man weiß, wann sendet die Station, was sendet sie vor allen Dingen, damit man seine Neigung entsprechend den Sender einstellen kann. Die QSL-Karten sind eigentlich für diejenigen da, die ihren Empfang dokumentieren lassen wollen, in Form einer QSL, also einer Empfangsbestätigungskarte. Wenn man Glück hat, bekommt man noch einen Wimpel oder andere Souvenirs. Irgendwelche Zeitschriften werden manchmal mitgeschickt. Also da gibt es schon eine ganze Menge. Und die Briefmarkenfricks, nebenbei gesagt, haben dann immer noch eine schöne Briefmarke drauf, sodass sie was für ihr Album haben. Ja.
Und du sammelst zudem noch Tonbandmitschnitte der exotischsten Stationen. Wir haben hier zum Beispiel, deswegen meine Frage nach China.
Naja, China ist nicht so exotisch für uns.
Wieso ist doch so weit weg?
Ja, für die DXer ist es nicht so exotisch, denn Radio China International ist in Deutschland sehr gut zu hören. Wir können uns vielleicht gleich mal einen Mitschnitt davon anhören.
Wir senden täglich von 18 Uhr bis 19 Uhr und von 19 Uhr bis 20 Uhr Weltzeit auf Kurzwelle 9920 Kilohertz und 11500 Kilohertz sowie von 21 Uhr bis 21.30 Uhr Weltzeit auf Kurzwelle 3985 kHz in Richtung Europa. Darüber hinaus senden wir täglich von 23 Uhr bis 23.30 Uhr Beijinger Zeit auf Mittelwelle 1251 kHz und auf UKW 91,55 MHz für die Region Beijing. Auf Wiederhören.
Also spätestens am Pausenzeichen hat man erkannt, dass es tatsächlich Radio Beijing war. Und also die Dame spricht ein hervorragendes Deutsch. Ich nehme mal an, dass die das richtig gut gelernt hat. Denn wir wissen ja alle, das ist wahrscheinlich eine Klischee-Vorstellung. Muss man damit vielleicht mal aufräumen, dass die Chinesen kein R sprechen können. Ja, na, kriegt man auch pausenlos andauernd in irgendwelchen Filmen vorgeführt. Nun gut, für uns ist exotisch als DD64-Macher, dass man uns überhaupt noch hören kann, dass man uns überhaupt wahrnimmt. Zum Beispiel auch in Nürnberg. Christian, guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend aus Nürnberg.
Nürnberg soll ja doch ein bisschen im Schatten, im Funkschatten von Wilsdruf liegen. Kannst du das bestätigen?
Also sagen wir es mal so, meistens, also ich tue ziemlich viel Mittelwellen-DX, also ich beschäftige mich hauptsächlich mit Mittelwelle, mehr als mit Kurzwelle. Und also meistens ist DD64 so am Abend, so in der Zeit zwischen 20 und zwischen 23 Uhr in Nürnberg, so zwischen O2 und O4 empfangbar. Also kurzzeitig ist O4 Empfang, teilweise sogar O5 Empfang wirklich mal möglich. Im Moment geht es in Nürnberg zwischen O2 und O3 schwankend. Und tja, also tagsüber kann man sagen, tagsüber, man kann zwar hören, dass auf der Frequenz DD64 ist, also man kann es ganz schwach hören, aber richtig verstehen, da muss man schon ganz nah ans Radio rangehen, ne, wenn man da tagsüber noch was verstehen möchte.
Unser Stammhörer aus Nürnberg ist ja Helmut Klaschka. Kennst du den?
Helmut Klaschka? Nee, den kenne ich nicht.
Der hat sich unheimlich engagiert im Rahmen der ganzen Umschaltungsaktion, dass wir weiter auf UKW zu hören sind. Und er sagte mir, er hört in Nürnberg nicht. Vielleicht kann man mal so ein Treffen von allen Nürnberger DD64-Freaks machen und untereinander mal austauschen, wie man die Empfangssituation verbessern kann. Es gibt auf alle Fälle eine Adresse in Nürnberg, wo man einen DD64-Fanclub findet. Die Adressen überhaupt an alle, die jetzt interessiert sind, in der Gegend, wo man wohnt, zu erfragen, kann man bei uns abfordern. DD64 O1160 Berlin, Kennwort, Fanadressen. So, dann wollte der Mario noch was sagen?
Ja, ich wollte mal fragen, da du also Mittelwellen-DXer bist, hast du denn da auch so eine richtig schöne Mittelwellen-Rahmenantenne?
Hallo, Christian?
Ja, also ich habe es nicht ganz genau verstanden, weil der Empfang ist momentan ziemlich schwierig und über Telefon höre ich ihn bloß sehr, sehr leise.
Gut, dann spreche ich jetzt mal ein bisschen lauter. Ich wollte dich fragen, hast du denn auch eine richtig schöne Mittelwellen-Rahmenantenne?
Nein, habe ich noch nicht. Also mein Gerät ist da im Moment der Sony ICF SW7600. Aber ich habe da vor mir noch eine Rahmenantenne da zu besorgen. Und nachts mache ich ja ganz besonders gerne Mittelwellen-DX im Auto, weil ich habe da einen sehr guten Autoradio und der hat wunderbare Mittelwelleneigenschaften, vor allem im Schwachsignalverhalten und der hat auch eine sehr, sehr gute Trennschärfe, die übertrifft fast noch die Trennschärfe vom Sony ICF SW7600 und da mache ich das auch ganz gerne im Auto, da Mittelwellen-DX-Empfang, aber Rahmenantenne werde ich mir da demnächst doch noch zulegen, weil vor allem auch tagsüber macht es doch einiges aus.
Ja, das Problem ist, dass du an den 7600er gar keine Rahmenantenne angeschlossen bekommst. Der hat nämlich keinen Antenneneingang. Es gibt wohl irgendwelche Exportversionen, die einen haben, aber die hast du wahrscheinlich nicht.
Nee, ich habe also die ganz normale Version, also nicht die Exportversion.
Wie bekommt man eine Rahmenantenne, das frage ich jetzt mal die DX-Spezialisten hier, an einen ICF 7600 angeschlossen?
Also ich muss da auch passen. Also ich würde sagen, das geht gar nicht. Das sehe ich genauso wie du. Wenn man da nicht jetzt einen groben Eingriff vielleicht vornehmen muss oder so, Nee, aber such doch da mal nicht, an, also ich würde ihm empfehlen, er muss da mal vielleicht einen richtigen schönen alten Röhrenempfänger aus Omas alter Mottenkiste rausgraben und dann kannst du richtig schön Mittelwellen-DX machen.
Also ich habe vor, mir da schon noch was zuzulegen und Röhrenradio haben wir zu Hause auch noch rumstehen und ich habe da auch schon geplant, es da mehr zum DX da benutzen. Ich meine, ich wohne hier in Nürnberg auf 20 Quadratmeter und es hat auch ziemlich Platzmangel. Aber wie gesagt, da ich werde mir da schon noch irgendwas zulegen, der Rahmenantenne oder eventuell eine ganz professionelle Ausrüstung. Aber Mittelwellen-DX macht mir halt einfach Spaß. Wie soll man sagen, ist halt nicht manchmal ganz so einfach wie auf Kurzwelle, weil halt die Mittelwellenkanäle doch ziemlich überlastet sind. Das merkt man auch manchmal bei DD64. Teilweise kommt da RNE Spanien und der Grieche kommt da teilweise wirklich manchmal komplett drüber. Es kommt immer sehr drauf an. Also momentan habt ihr da bei mir bloß Signal 2, sehe ich da. Tja, also es ist sehr unterschiedlich, kann man sagen.
Ja, Christian, ich will nur deine Erfahrung bestätigen mit dem Autoradio. Wenn ich also DD64 in sehr guter Qualität hören will, steige ich auch immer ins Auto und höre dann unsere Sendung, weil es ist ja auch problematisch für uns zu erfahren, was denn die Kollegen so machen. Und selbst in der Nähe von Nürnberg, also in Amberg, ist ja wohl fast 25 Kilometer östlich, ne? Liegt das von Nürnberg?
Ja, so 60 Kilometer, 50, 60 Kilometer.
So weit doch, ja, das verging wie im Fluge. Also da habe ich DD64 auch mit meinem Autoradio sehr gut reinbekommen.
Das war aber dann schon abends, als dann die Raumwelle eingesetzt hat, ne?
Das war gegen 18 Uhr. Ich habe dort die Rush-Hour gehört und seinerzeit, als die Super-LO eingestellt wurde. Also das war irgendwie im August, wenn ich das jetzt richtig, Juli, August so in der Drehe.
Ah ja.
Also da ist ja schon auch ein sehr gutes Radio, das muss man dann nochmal dazu sagen.
So, Christian, wir wollen auch deinen Gebührenzähler nicht überstrapazieren.
Ja, ich wollte noch was sagen zu der Antennenumschaltung.
Ja.
Genau, nämlich, als ihr umgeschaltet habt, also ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, mich hat ein guter Freund angerufen, der euch jetzt sicherlich zuhört, den ich auch an dieser Stelle auch mal schnell grüßen möchte. Das ist der Jan in Wischberg, auch treuer DD64-Hörer. Und in Nürnberg hat es wirklich erstaunlich viel ausgemacht. Also ihr seid von O2 bis O3 wirklich praktisch konstant die ganze halbe Stunde auf O4 geblieben. Fast ohne Fading, also wirklich wunderbar. Also hier in Nürnberg kann man doch sagen, hat es sich sehr zum Positiven gemacht, die Rahmenantenne. Also ja, nicht die Rahmenantenne, sondern eure Dipolantenne oder was das
gleiche da war. Ja, 3x Dipolantenne. Jetzt müssen allerdings die Betriebstechniker vom Mitteldeutschen Rundfunk entscheiden, welche Antennenvariante, und da sind wir noch in der Auswertung, mehr Hörer zufriedenstellt. Und da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Ja, wollen wir es hoffen, dass für alle Hörer dann das Beste, das besten Empfang macht für Mittelwelle. Also ich kann bloß hoffen, dass sich da noch einiges tut. Ich
muss ja sagen, wir wollen auch noch den Modulationsgrad erhöhen, aber da fahren wir zurzeit noch nach einem speziellen Limiter Compander, der irgendwo im Besitz der ARD sein soll. Der
aber ihr seid schon deutlich besser von der Modulation her als am Anfang.
Gut, das freut uns. Das freut vor allem Klaus, der hier mit fleißig dran gewerkelt hat, dass das alles so klingt, wie es jetzt klingt. Schönen Dank, Christian, nach Nürnberg. So, jetzt machen wir weiter. Ja, das war ein Absturz, aber wir wollen jetzt auch weitermachen im DXen. Ihr habt noch einige Beispiele. Was hören wir denn jetzt von euch?
Ja, wir bleiben mal in östlicher Richtung mit dem Sender. Wir hören jetzt einen Mitschnitt von Radio Japan.
Guten Morgen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Hier ist Radio Japan in Tokio. Sie hören uns im Moment auf der Frequenz 15.355 kHz im 19-Meter-Band über die Relaisstation in Gabun und direkt aus Japan auf der Frequenz 15.405 kHz im 19-Meter-Band. Hören Sie nach den nun zunächst folgenden Nachrichten die Sendung Wochenendprisma. Radio Japan mit Nachrichten für Samstag, den 24. Oktober.
Ja, das war also Radio Japan. Kam ein bisschen schwächer durch als Radio Peking. Woran liegt das?
Radio Japan ist eigentlich in Europa schwieriger zu empfangen. Deshalb hat man vor geraumer Zeit schon eine Relaisstation in Afrika aktiviert, über die Sendungen von Radio Japan auch kommen. Und diese Relaisstation ist hier etwas besser zu empfangen als die Originalsendung aus Japan.
Läuft es nicht auch über die BBC? Habe ich mal gehört, dass die BBC...
Nein, das wird über ein Relais in Gabun ausgestrahlt, in Mojave, glaube ich. Und einmal kommt es direkt von Japan, aber die direkte Frequenz ist immer sehr viel schwächer als die Frequenz, die aus Gabun kommt.
Ja, ansonsten würde ich sagen, Japan liegt ja doch noch ein bisschen weiter weg wie China, nicht?
Ja, aber unwesentlich, also denke ich mal. So, wir haben jetzt jemanden wieder per Telefon reingeschaltet. Ich hatte ja angeboten eingangs, dass auch Fragen an unsere Studiogäste gestellt werden können. Hallo, guten Abend, DX64-Club.
Guten Abend, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt in der Leitung bin.
Du bist jetzt auch on air, ja.
Sehr leise.
Ja, du bist auf Sendung.
Ja, pass auf. Also ich bin der Stefan aus Birkenau im Odenwald und ich wollte auch nochmal kurz was zu der Situation in Bayern sagen. Ich bin auch im Freundeskreis von DT. Mhm. Und von den Bayern höre ich also jetzt auch mehrfach, dass die den Empfang sehr schlecht haben, weil derzeit ein spanischer Sender auf der Frequenz sein soll. Das heißt, nachdem jetzt der Grieche anscheinend mittlerweile nicht mehr zu hören ist, ist jetzt ein spanischer Sender drauf. Die Problematik habe ich hier eigentlich auch. Also ich könnte normalerweise DT fast rund um die Uhr hören, aber der Spanier, der drückt also wirklich total rein manchmal.
Ja, das ist ein Problem, das wird normalerweise international koordiniert, dass die Leistungen sich nicht überlappen, dass man also keine Störung bekommt, aber durch bestimmte Empfangsbedingungen lässt sich das offensichtlich nicht vermeiden, dass also gerade wenn die Raumwelle reinknallt, dort sich die Sender gegenseitig behindern. Wir hatten in den letzten Sendungen immer so den Vorschlag gemacht, also exakt wirklich auf Wilsdruff auszurichten. Spanien liegt ja doch mehr im Südwesten und Wilsdruff aus Richtung Bayern gesehen fast im, naja, gut, im Osten, Nordosten. Ne?
Ja, aber das ist genau die Gegenrichtung.
Stimmt, ja,
ist die Gegenrichtung. Und da wird es problematisch.
Stimmt, ja. Das ist exakt, ja. Gibt es denn sowas?
Also ich habe jetzt auch schon gemerkt, nach der Senderumstellung, dass also wirklich viel besser kommt als vorher.
Gibt es denn sowas, was man aus dem UKW-Funk kennt, dass man mehr richten kann, seine Antenne direkt auf den Sender im Mittelwellenbereich? Also wenn so eine Fälle wie jetzt Spanier, Grieche, DT64, dass man dann noch exakter den Einfallswinkel vielleicht durch Parabolspiegel oder was weiß ich verengen
das
kann?
Das ist das, was ich vorhin gefragt hatte, den Mittelwellen-DXer. Also man kann durch eine gute Rahmenantenne kann man also den anderen, den Störsender, sage ich jetzt mal, rausfiltern. Aber das klappt natürlich nur dann, wenn wirklich der Sender aus einer völlig anderen Richtung kommt.
Sonst
geht das nicht.
Ich habe da gleich...
Und, ja, ganz kurz noch, und dass man also wirklich den Empfänger, wenn er eine Ferritantenne, die meisten Empfänger haben heute einen Ferritstab drin, eine Ferritantenne, dass man also den Empfänger wirklich ausrichtet nach dem Sender, ja. Klaus.
In dem Zusammenhang wollte ich sagen, eine relativ gute, fertige Rahmenantenne mit Verstärkung, die es in den 70er Jahren noch zu kaufen gab, war die Martens Rahmenantenne. Gibt es die heute noch? Wisst ihr davon was?
Ja, also ich bin auch noch auf der Suche nach einer guten Rahmenantenne und ich muss sagen, es macht sich wirklich äußerst schwierig. Die Fachgeschäfte sind da immer denkbar schlecht informiert. Die haben meist sowas nicht mehr. Überhaupt, die Mittelwelle ist einfach ein Stiefkind, wie auch die Langwelle. Nicht? Die Kurzwellenempfänger sind meistens ausgerichtet auf Kurzwellenempfang und die Mittelwelle wird einfach, die ist ein Beiwerk, die ist, und das ist leider schade, es ist so, deshalb ist es auch immer, mir fällt jetzt gerade ein, alte Röhrenempfänger hat eine drehbare Ferritantenne, ist heute undenkbar, gibt's nicht mehr und ich frage mich, warum. Ja, ich erinnere mich, ich war mal vor Jahren auch auf so einer, das war die Leipziger Funkausstellung und da gab es noch selbst ein Kofferradio, da war also die Ferritantenne oben extra außerhalb vom Gehäuse angebracht und da konnte man die Ferritantenne drehen. Ja, also alle so eine Späße gibt es heute nicht mehr.
Stefan, weil dein Gebührenzähler rattert, vielleicht noch eine Anmerkung dazu oder wir schmeißen dich raus, damit du dann per Radio uns weiterhören kannst. Hallo, Stefan? Wie bitte?
Ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden,
was er
gesagt hat, weil das ist so leise. Ich habe gerade mal Schwierigkeiten, schon dich zu verstehen.
Oh, das tut uns jetzt leid, aber ja, das jetzt zu wiederholen...
Ja, das ist kein Problem. Ich wollte eigentlich nur noch eine Frage loswerden, und zwar, wie es denn jetzt sendemäßig mit DT weitergeht. Es hieß ja, die Mittelwelle soll Ende des Jahres abgeschaltet werden.
Nee, das ist falsch interpretiert. Das ist falsch interpretiert. In den Zeitungen war zu lesen, und so ist es auch uns übermittelt worden, dass DT64 bis zum Jahresende gesichert ist. Das heißt nicht, dass wir am Jahresende abgeschaltet werden. Es ist allerdings, so muss man das verstehen, so ein verwaltungsbürokratischer Akt, dass man ein Haushaltsjahr verabschiedet und dann sich in der nächsten Verwaltungsrat oder Rundfunksitzung mit dem nächsten Haushaltsjahr beschäftigt. Und das, was in die Öffentlichkeit gedrungen ist, war die definitive Entscheidung, dass wir bis zum Jahresende keine Probleme haben, das Geld zusammenzukriegen für DT64. So, und jetzt tagt Anfang Dezember wieder der Rundfunkrat. Und dann wird es eine Entscheidung geben, wenn die Mehrheit der Rundfunkratsmitglieder sagt, okay, das Geld, was die Gebührenzahler dafür zur Verfügung stellen, dass der Mitteldeutsche Rundfunk Programme abstrahlt, reicht aus für DT64, dann würden wir sofort natürlich weitermachen. Ist dies nicht der Fall, dann müssen wir sehen, wie wir über die Runden kommen. Aber warten wir doch erstmal Anfang Dezember ab und dann kann man immer noch sehen, in welcher Form wir wie vielleicht Geldreserven mobilisieren.
Also, das, hoffen wir alle gemeinsam eigentlich, dass der Weihnachtsmann den Geldsack fürs nächste Jahr bringt.
Es wird in diesem Falle, glaube ich, schon der Nikolaus, mein Gott sei. So, Stefan, erstmal schönen Dank, ja. Tschüss, da ist er auch schon raus. Da hat es die 10-Mark-Grenze wahrscheinlich überschritten. So, zu euch jetzt nochmal. Ihr habt noch ein paar Tonbeispiele, die Zeit wird knapp.
Ja, wir haben noch ein oder viel besser gesagt zwei Tonbeispiele. Und zwar, wenn man auf die... Vorhin haben wir hingewiesen auf die verschiedenen Empfänger, die man benutzen kann. So macht sich das beim Hören weit entfernter Rundfunkstationen schon bemerkbar. Und ich will jetzt mal ein Beispiel geben. Radio Australien aufgenommen mit einem etwas älteren Empfänger, der nicht so schmalbandig ist. Da hört man die Störungen, die vom Nachbarkanal kommen, recht deutlich und es wird alles recht unverständlich. Vielleicht können wir das mal abfahren, bitte.
Ja, woran erkenne ich denn nun, ob mein Gerät schmalbandig oder breitbandig ist?
Na, ältere Empfänger sind eigentlich empfangen breitbandiger. Noch bei neueren Geräten kann man die Bandbreite meistens umschalten, also von breit bis schmalbandig in verschiedenen Stufen manchmal.
Also schmal heißt hier in diesem Fall Klangverbesserung?
Nein, nicht Klangverbesserung, sondern es werden die Nachbarkanäle besser rausgefiltert.
Okay, aber man hat nachher den Eindruck, der Sender kommt einfach besser rüber. Das wollen wir uns jetzt mal anhören, wie das klingt, wenn du auf Schmalband umschaltest.
Australia's sport. And finally on to some motorsport news. Britain's Nigel Mansell, this year's World Drivers' Champion, has again shown a clean set of wheels for the rest of the field as the first day of practice got underway at Suzuka for Sunday's Japanese Grand Prix. Mansell averaged close to 217 kilometres an hour around the 5.8-kilometre circuit as he posted the fastest lap of the day.
Also das ist, muss man nochmal sagen, Radio Australien oder ein Radio in Australien. Und das liegt ja noch ein bisschen weiter weg, als man, hier in Europa Radiostationen, da müsst ihr ja auch anders aufstehen, ne? Oder wie funktioniert das? Also die haben ja jetzt wohl ein bisschen später und überhaupt, da wird jetzt so langsam Sommer. Das hat zwar mit dem Empfang vielleicht nicht so zu tun, aber dennoch ist ja das Radioprogramm anders abgestimmt als hier in Europa.
Ja, das ist so. Also viele Radiosender richten sich schon, sagen wir mal,
nach dem Zielgebiet eigentlich, wo sie hinsenden wollen und erreichen das Zielgebiet um die Zeit eigentlich, wo der Hörer im Zielgebiet nicht auf Arbeit ist beispielsweise oder sein Nachtschlaf hält normalerweise. Aber hier beispielsweise bei Radio Australia ist es so, dass diese Sendung um 20 Uhr unserer Zeit aufgenommen worden ist im 41 Meter Band, was eigentlich auch auf jedem Empfänger drauf ist, älterer Bauart meine ich jetzt. Und da ist es in Australien so 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Da beginnen die dann mit ihrem Radioprogramm. Also es ist nicht direkt für Europa dieses Programm, was dort gemacht worden ist, sondern es wird für den pazifischen Raum eigentlich ausgestrahlt.
Und wir haben jetzt 21 Uhr und 54 mitteleuropäischer Winterzeit. Wir nehmen noch jemanden vom Telefon rein. Guten Abend, X64 Club. Hallo? Da ist ein Rauschen zu hören und ein Atmen. Du bist jetzt in der Leitung, du kannst dich...
Hallo?
Hallo?
Hier ist Peter Börse aus.
Oh, ich glaube, da macht jemand vielleicht einen kleinen Scherz mit uns. Das tut uns leid. So, der und jetzt DT64-Club.
Ja, hier ist nochmal Jürgen Bast von der ADDX aus Remscheid. Ich wollte noch etwas zu den Mittelwellenrahmenantennen sagen.
Und aber ganz zwar, kurz, uns läuft ja, die Sendezeit weg.
Und zwar kann man sich einen Mittelwellenrahmen bauen und dann den Empfänger hineinstellen. Und wenn man den Empfänger richtig hineinstellt, dann kann man eine sehr große Empfangsverbesserung erreichen. Man kann zur Abstimmung auch an den Mittelwellenrahmen dann noch einen Kondensator anschließen. Und so kann man dann doch den SW7600 erheblich verbessern.
Schönen Dank, Jürgen, für diesen Tipp. Und dann habe ich noch mal einen Aufruf an alle, die sich handwerklich so verstehen, dass sie in Serie Mittelwellenrahmenantennen bauen würden. Ich habe also in einem Plattenladen, wo die Bauanleitung in Berlin ausliegt, das ist der Homeladen in der Dimitrovstraße, die haben mich gebeten, doch mal interessierte Hörer zu finden, die in Kleinserie ein paar Mittelwellenrahmenantennen basteln würden. Die würde dieser Laden zum Beispiel abnehmen, weil es kommen immer wieder Nachfragen nach einer Mittelwellenrahmenantenne, die man offensichtlich doch nicht so einfach basteln kann, wie es auch in den ersten DX-Sendungen so schien. Also, macht eure schriftlichen Angebote an DT64O 1160 Berlin. Wer also, was weiß ich, 10 bis 20 Stück für uns wickeln würde, der käme wahrscheinlich dann auch mit einer guten Provision im Laden selber weg. Dann noch eine Sache, eben haben wir gehört, da war ein Hörer dran, wo ich eben gesagt habe, der macht sich offensichtlich einen Scherz. Es kann auch sein, das sagt mir hier meine Studiogäste, dass derjenige behindert ist. In diesem Fall, wenn ihr euch beteiligen wollt und ihr könnt erstens nicht durchkommen, zweitens, es ist unverständlich, sei es durch technische oder andere Bedingungen, sei es, dass ihr behindert seid, schreibt uns doch einfach. Wir werden dann versuchen, die Sachen zu beantworten. Oder was macht ihr in dem Fall als Empfangsamateure? Ihr habt ja auch Mitglieder, die, sagen wir mal, vielleicht nicht so durchsehen wie ihr, die lernen müssen. Du hattest eine Zeitung erwähnt. Gibt es bei euch auch sowas wie Kurse, dass man da schnell einsteigen kann? Wie ist das? Vielleicht habt ihr auch eine Adresse, wo man sich als Außenstehender an euch wenden kann?
Die Adresse. Naja, erstmal möchte ich sagen, da wir alle in Berlin größtenteils wohnen, ist es kein Problem mit dem Telefonieren. Wenn es Neuigkeiten gibt, rufen wir uns gegenseitig an und tauschen so erstmal
die... Habt ihr eine Vereinstelefonnummer?
Ja, da könnte ich meine sagen. Wer eine Frage beantwortet haben möchte, kann sich unter Berlin 030, die ist die Vorwahl, und dann die 467-5520 melden. Aber bitte nicht mehr heute Abend. Ich bin auch erst gegen 23 Uhr zu Hause und dann werde ich wahrscheinlich ins Bett gehen. Das hat es alles schon gegeben, dass da zu Nacht schlafen
derzeit wieder. Ja, und am allerbesten ist, wenn derjenige wirklich eine Frage hat und mehr wissen will, dann soll er einfach zu uns, zu unserem Treffen kommen. Nicht, wir treffen uns jeden ersten Donnerstag im Monat.
Ja, außer im Dezember
müssen außer wir gleich dazu sagen. Außer im Dezember, aber im Januar kann also jeder wieder zu uns kommen.
Habt ihr notfalls, weil wir ja vornehmlich auch Hörer im Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks haben, Kontaktadressen von anderen Empfangsamateuren, die in den Ländern zum Beispiel jetzt im Osten sich organisiert haben? Oder seid ihr sowas Einmaliges hier im Osten?
Nein, der Verein ist eigentlich ein alter Westberliner Verein, gegründet 1978. Es sind größtenteils Mitglieder aus dem Berliner und Brandenburger Raum. Und wer sich an uns wenden will, kann das gerne tun. Der kann schreiben an die Vereinigung Berliner Empfangsamateure, VBE, in 1000 Berlin 20, Postfach 200113.
Und wer das alles jetzt nicht mitbekommen hat, wir bleiben noch ein bisschen am Telefon dran. Unsere Sendezeit ist jetzt vorbei. Sozusagen, wir machen dann Off-Air, wie es im Englischen heißt, hier noch kurz weiter. Es klingeln nämlich noch zwei an. Das soll es gewesen sein für den 13.11.1992. Ihr hörtet den DX64-Club. Es verabschieden sich
Klaus Grote
und der Mario.
Und der Wolf-Dieter.
Und der Jörg. Gut, tschüssi.
This is Youth Radio DT64, with the power of music running a 250,000 watts on 1044 kilohertz medium wave, presenting the finest of entertainment and information. Listen to our fantastic DX program every Friday from 21 to 22 hours European Daylight Saving Time. DT64 DX, the world's only program that never grows old.
Es ist 22 Uhr.
DT 64 Nachrichten.